Also, ein paar kurze, wie ich hoffe doch, ein paar kurze Gedanken hier zum Morgen, die zwar kurz sind, aber ich meine von entscheidender Wichtigkeit. Ich bin neulich, als ich mich so für eine Reihe von Predigten vorbereitete, also ein paar Texte gesucht habe und so, bin ich am Bibelvers hängen geblieben. Und zwar, das ist dieser hier. Da heißt es 1. Johannes 3,18, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und als ich mir den so gelesen habe, habe ich gedacht, na, über so einen Vers kannst du nicht predigen, was kannst du darüber sagen, der ist selbsterklärend. Und ansonsten ist es ja wirklich so, der Text kommt so ganz harmlos daher. Naja, lasst uns das auch noch machen. Es gibt zwar Wichtiges, aber Brüderliebe, lasst nicht vergessen. Ich habe dann mal den Zusammenhang oder einen Teil vom Zusammenhang gelesen und das will ich euch mal vorlesen. Da wird deutlich, dass das gar nicht so harmlos ist, sondern dass es da um viel wichtigere Dinge geht. Da heißt es, wir wissen aber, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Was das zeigt, dieser Abschnitt, den Johannes da schreibt, da geht es um Bruderliebe. Das ist das eine, was wir feststellen können. Und ein zweites, offensichtlich ist das, was Johannes mit Bruderliebe umschreibt, entscheidend für unser Christsein. Er argumentiert sogar so, wer die Brüder nicht liebt, ist gar kein Christ. Und das hat mich zu dieser Frage wirklich mal animiert, was ist das eigentlich, Bruderliebe? Ist das die Liebe, die wir allen Menschen gegenüber haben sollen, nur bei den Brüdern ist es ganz einfach, weil die sind ja sowieso nett? Oder was ist das eigentlich? Was ist Bruderliebe und wieso ist das so entscheidend für unser Christsein? Johannes fängt diesen Abschnitt über die Bruderliebe an mit nicht sein wie kein. Und das hat mich stutzend gemacht und ich habe mich an etwas besonnen, was mir immer vor Augen steht, weil es bei mir im Büro hängt. Normalerweise in neuen Wohnungen hängt es noch nicht, aber es soll wieder dahin. Kain und Abel, die Geschichte kennen wir. Wir wissen, wie das ist. Aber wenn wir so uns diese Geschichte von Kain und Abel vergegenwärtigen, dann werden wir vielleicht denken, ja so, wie Kain sind wir nicht. Also ist dieses Wort von Johannes doch für andere Leute, für Leute, die vielleicht in Gefahr sind, so zu hassen, wie Hass Kain, wie Kain gehasst hat. Und wenn wir so über diese Liebe und in Bezug auf Kain denken, dann kommen wir einfach zu radikalen Alternativen. Also so, entweder wir sind ganz lieb oder wir hassen. Und das, was Bruderliebe ist, ist so eine Option dazwischen, also was man auch noch machen könnte. Also so was Harmloses. Aber ich denke, dass es uns, ich weiß es nicht, wer von uns schon mal drüber nachgedacht hat. Also ich habe mich gefragt, hast du schon mal drüber nachgedacht, was ist das Spezifische bei der Bruderliebe, was Johannes meint? Denn wenn wir von Liebe reden, denken wir, aha, die entscheidende Liebe ist doch diese hier. Also wo Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Also so, Bruderliebe ist ganz einfach, aber schwierig ist es, den Feind zu hassen. Und ich habe mir mal gedacht, wo... Was habe ich gesagt?
Den Feind zu hassen.
Ach, den Feind... Okay. War das jetzt ein freudscher Versprecher? Ich weiß es nicht. Also, dass wir Feinde lieben sollen, ist etwas, was uns geläufig ist. Vielleicht haben wir uns auch schon Mühe gegeben und an dieser Stelle in der Predigt über Liebe kommt meistens so das Beispiel, dass da ein Nachbar war, der war immer böse zu uns und dann haben wir für den gebetet und plötzlich war Friede, Freude, Eierkuchen. Also so ein frommes Geschichtchen. Und wenn wir so in diese Richtung denken, dann kriegen wir gar nicht mit, dass es da eine ganz andere Dimension noch gibt in dieser Bruderliebe. Wir müssen uns klar machen, es geht eben nicht nur um Feinde, die wir lieben sollen, sondern wie sieht's denn aus bei Konkurrenten in der Gemeinde? Wie sieht's aus, wenn da Leute sind, mit denen wir einen Konflikt haben? Wie handeln wir dann? Als Gegner? Oder handeln wir als Leute, die eben den anderen nicht zum Gegner haben? Besonders schwierig ist das, wenn der andere sich wirklich wie ein Gegner verhält. Aber wir merken, dass da im Alltag eine Entscheidung von uns verlangt wird, die uns oft überhaupt noch nicht bewusst ist. Denn Bruderliebe heißt, darauf verzichten, jemand, der Bruder ist, als Gegner zu haben. Das, denke ich, ist so weitgehend, dass wir es uns wahrscheinlich noch nie bewusst gemacht haben. Wirklich darauf zu verzichten, in der Gemeinde Gegner zu haben. Dann habe ich mir gedacht, naja, Brüder wollen wir meistens sein untereinander. Aber wenn wir schon Brüder sind, dann wollen wir wenigstens der große Bruder sein. Also der von den beiden, der das Sagen hat. Und dann sind wir wieder bei Gegnern. Versteht ihr? Dieses mit Konflikten leben, Konflikte mit dem anderen suchen, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist eigentlich das Entscheidende bei der Bruderliebe, dass wir auf Gegnerschaft verzichten. Wir müssen uns mal das Verhältnis, um es mal im Extrem zu zeigen, zwischen Judas, der Jesus verraten hat, und Jesus bewusst machen. Ganz zum Schluss. Jesus sagt ihm ganz freundlich, macht den Judas ganz freundlich darauf, weist ihn darauf hin, was er gerade plant, nämlich Jesus umbringen zu lassen. Ohne Feindschaft, ohne Gegnerschaft. Das ist etwas, was wir sind daran gewöhnt, weil wir die Bibel halt von klein auf kennen, aber das ist etwas, was wir gar nicht in unserem Rollenverständnis haben. In unserem Rollenverständnis sind Gegner was ganz selbstverständlich. Natürlich würden wir in der Gemeinde mit Gegnern auch noch einigermaßen höflich umgehen, aber wir würden sie als Leute benutzen, die wir bekämpfen, die wir hindern, denen wir möglicherweise, nicht nur Gutes wünschen. Aber dieses Verzichten auf Gegnerschaft, das ist etwas, was uns, wenn man das mal im Extrem denkt, das geht einem richtig gegen den Strich. Und genau das meint Jesus. Darauf verzichten, den anderen als Gegner zu sehen. Gott verzichtet darauf, Menschen als seine Gegner zu sehen. Auch die Menschen, die ihn ablehnen, auch die Jesus ablehnen, behandelt Gott eigentlich nicht als Gegner. Denn die Hölle und all das Schreckliche, was dann kommt, das schaffen sie sich selber. Gott würde das vermeiden, wenn es vermeiden ging. Aber er bringt sie dazu, wirklich sich selbst zu entscheiden. Und wenn wir die Entwicklung im Neuen Testament sehen, Jesus und die Pharisäer, dann sehen wir, dass die sich immer weiter in Gegnerschaft hineingesteigert haben. Und das ist auch das Problem. Auch das Problem, wenn wir mal einen Gemeindekonflikt sehen, da kann man sich so leicht hineinsteigen. Und wenn ich den anderen als Gegner sehe, da kann der machen, was er will. Ich werde alles bei dem als negativ sehen. Und das hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, sondern es ist einfach meine Sicht, wenn ich angefangen habe, einen anderen als Gegner zu sehen, dann behandle ich ihn ganz anders. Und das, denke ich, was Johannes von uns möchte, ist, dass wir uns entscheiden, niemand in der Gemeinde, niemand unserer Geschwister wirklich als Gegner zu sehen. Ich weiß, wie schwierig das ist, und ich will auch nicht behaupten, dass ich das nur ansatzweise vollkommen könnte. Aber das ist etwas, wo ich mich immer wieder neu ausrichten muss in Konflikten. Bei Meinungsverschiedenheiten auch. Dem anderen wirklich sein Recht lassen. Oder aber bei verantwortlichen Mitarbeitern. Stellt ihr euch vor, mehrere Leute wollten eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde und einer ist es geworden, die anderen nicht. Wie gehen die dann mit dem um? Sind die wirklich bereit, noch wirklich mit dem eine völlige Einheit zu suchen, sich von dem auch was zu sagen lassen? Oder gehen die dann auf Abstand? Gut, sie werden ihren Hass vielleicht nicht rausschreien, aber lass den mal machen. Ich ziehe mich von dem zurück, der kann mir gar nichts. Christen sind frei. Und überhaupt, dass es Mitarbeiter in der Gemeinde gibt, warum ist das überhaupt so? Dass es Leute gibt, die leiten und andere gibt, die ein Stück auf die hören sollen. Nicht gezwungenermaßen, aber doch freiwillig. Warum ist das eigentlich so? Das ist einfach so, weil es viele Fragen in der Gemeinde gibt, die sich nicht klar lösen lassen. Es gibt, wie man bestimmte Dinge macht, verschiedene Wege in der Gemeinde und niemand kann sicher sagen, welches der beste ist. Und um in dieser Meinungsvielfalt in der Gemeinde nicht zu einer Gegnerschaft zu kommen, ist es nur möglich, dass die einen führen und die anderen sich ein Stück führen lassen. Natürlich darf ich meine Meinung behalten. Ich darf die auch sagen. Aber ich muss aufhören, wirklich dagegen zu kämpfen. Der eine ist für Evangelisation, der andere ist für mehr Seelsorge und dann wird bei jeder Gelegenheit da gekämpft. Das ist das Gegenteil von Bruderliebe. Ich weiß, dass die Dinge uns fast angeboren sind. Sie sind uns ja auch. Und dieser Verzicht wirklich darauf, in Gegnerschaft zueinander zu gehen in der Gemeinde, sich in der Gemeinde ganz anders zu verhalten und sich dann auch in der Welt ganz anders zu verhalten. Denn auch da wirkt es ja. Natürlich wird der andere noch mein Gegner sein. Aber ich muss darauf verzichten, wirklich dem anderen Negatives zu wollen. Also ich habe mich dann auch so gefragt, wie kann man dann als Christ noch wirklich Politiker sein? Kann ich das noch oder bin ich dann in den Augen der Welt ein Weichmann, weil ich ja dann nicht mich wehre und nicht streite und dem anderen nichts vor den Kopf knalle und auch nicht ans Schienbein? Aber Jesus war so. Jesus war ja eigentlich bei vielen Dingen fast passiv. Der hat erst was gesagt, wenn wir schon lang gesagt hätten, jetzt muss er aber doch mal. Und auch wenn wir erleben, dass jemand uns gegenüber vielleicht sich negativ verhält oder wir glauben nur, dass er sich negativ verhält, dann haben wir das Gefühl, aber dem muss man doch jetzt mal sagen oder so. Und wenn dann jemand sagt, nee, lass es doch einfach mal stehen, das kann man doch nicht machen. Und ihr merkt, da in uns drängt da etwas zur Gegnerschaft und das ist das Gegenteil, wirklich das Gegenteil von Liebe. Von Eintracht, von Brüderlichkeit. Was Brüderlichkeit eigentlich ist, kann man auf dem Fußballplatz sehen. Du bist bei der Fan von der Mannschaft, die gewonnen hat, die anderen sind schon weg und die, die gewonnen haben, singen Lieder, umarmen sich wildfremde Leute und sind total happy. Das ist Brüderlichkeit. Und so sollen wir in der Gemeinde sein. Und wenn wir in die erste Gemeinde hineingucken, dann sehen wir, dass das so nach diesem Pfingstereignis wirklich so war, bis ins Emotionale hinein, dass sie dieses, was sie mit Jesus erlebt haben, eigentlich ihr natürliches Verhältnis zum anderen fast überstrahlt hat, sodass es ganz einfach war, den anderen anzunehmen. Oder wir erleben das, wenn wir mal auf einem christlichen Kongress sind, wo niemand ist, den wir kennen. Da können wir plötzlich alle umarmen. Aber in der eigenen Gemeinde, versteht ihr? Und dieses Wort Und ich will euch heute Morgen auffordern, das zu ändern. Einfach daran zu arbeiten, den anderen positiv zu sehen, das Positive zu sehen. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber ich denke, es ist möglich. Also wenn wir in Zukunft lesen, was Johannes schreibt, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit, dann sollte uns das immer wieder bewusst werden, unser Verhältnis untereinander ist ganz anders, wie uns natürlicherweise gegeben ist. Auch dann, wenn wir uns anders fühlen und wir haben da eine Aufgabe, die unendlich groß ist. Und auch das wissen wir, darauf liegt ja eine große Verheißung. Versteht ihr, die Verheißung, die Jesus gegeben hat, daran wird die Welt erkennen. Die liegt ja nicht darauf, dass wir unsere Freunde in der Gemeinde lieben und mit den anderen nicht gut Kirschen essen können. Sondern die liegt darauf, dass wir eben auch die, die uns eigentlich natürlicherweise zur Gegnerschaft neigen, dass wir auch die lieben können, dass eine ganz andere Kultur in der Gemeinde ist. Das wäre etwas, was selbst in unserer modernen Gesellschaft wirklich noch auffallen würde. Und dann hätten wir wirklich auch etwas, was wir bezeugen können. Denn oft bezeugen wir in dieser Welt ja nur unsere Unfähigkeit. Ich denke, ihr solltet euch in dieser Woche das mal durch den Kopf gehen lassen und ihr habt, genau wie ich, ein ganzes Leben lang Zeit, das wirklich einzuüben, sich anders zu verhalten, wie Menschen in dieser Welt. Amen.